Vor ein paar Wochen hat Axel Hollnagel hier bei seiner Moderation gefragt, wie wir die Zeitung lesen. Wer erinnert sich noch dran? 2, 3, 4, 5, 6, alles klar. Jedenfalls, ich raunte meiner Frau zu, ich von hinten nach vorne. Sie sagt mir, da stehen die Todesanzeigen. Ich sage, nee, in Südafrika, da habe ich immer Zeitung gelesen, da stehen hinten auf der letzten Seite die Sportnachrichten. Da steht drauf, wer gewonnen hat, wer welche Preise gemacht hat und all die aufmunternden Sportnachrichten, die stehen hinten drin. Und heute möchte ich euch etwas vorlesen aus den letzten Seiten der Bibel. Da steht nämlich auf der allerletzten Seite der Bibel, wer der letzte Sieger ist, der wahrhaftige Sieger über alles, was da ist. Da steht, Jesus ist der Sieger. Und da steht auch, wer dann bei ihm mit dabei sein wird, um bei der Siegesfeier mitzufeiern. Da dürfen ja dann immer nur bestimmte Leute dabei, wenn so diese Galaabende sind, wo dann die großen Leute geehrt werden und alles drum und dran. Das ist also so alles auf der letzten Seite der Bibel. Ich habe vor einigen Wochen begonnen, die letzten Kapitel, also von hinten, zu lesen. Die beginnen dann mit den sogenannten Sendschreiben. Da habe ich dann in ein paar Wochen, muss ich da eine Bibelwoche drüber halten, und ihr kriegt jetzt schon mal so ein paar Kostproben vorher in Einzelstücken. Heute lese ich mit euch das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Steht Offenbarung Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und Bea hat schon angekündigt, so zu dem Thema Christsein in wirren Zeiten oder in den Wirren der Zeit. Ich lese jetzt euch mal das vor, was da steht, Offenbarung 2, Vers 12 bis 17, damit wir alle irgendwo im Bilde sind. Dort ist Jesus beauftragt den Johannes und er sagt ihm, dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna, und ich will ihm geben einen weißen Stein, und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das ist die Geschichte. Was machen wir damit? Geschrieben am Ende des ersten Jahrhunderts. Die gesamten Briefe der Offenbarung, vielleicht das soweit zum Verständnis mal ein bisschen, das sind ja nicht Einzelschriften, sondern die gehören zu dem ganzen Buch der Offenbarung, das für viele Leute ein Buch mit 7 Siegeln ist. Manche, die wollen es überhaupt nicht aufschlagen, weil da lauter schlechte Nachrichten drinstehen, angeblich. Ich habe gesagt, hinten stehen die Siegesnachrichten. Ist auch so. Aber bevor es zum Sieg kommt, jeder Sieg wird durch einen Kampf errungen. Und da geht es erstmal drunter und drüber. Wie auf dem Fußballfeld oder auf dem Schlachtfeld oder wo immer Siege errungen werden. Das ist auch dort so. Und diese Briefe, die schreibt Jesus. In den Bibeln steht immer die Offenbarung des Johannes. Der Johannes hat nichts offenbart. Der hat nur geschrieben, was Jesus ihm gesagt hat. Der Autor dieser Briefe ist Jesus selber. Er diktiert an den Johannes, der zu dieser Zeit wohl noch der letzte lebende Jünger auf Erden ist. Und jede Gemeinde, an die so ein Brief gerichtet ist, die wird in ihrer spezifischen Situation angesprochen und darauf wird Bezug genommen. Und so kommen die Briefe aber nicht als einzelne Briefe, der eine dahin, der eine dorthin, der geht nach Grünberg, der andere, der geht nach, wie heißt das hier, Gießen, dann Lich und Alsfeld und Schotten und wo halt unsere Gemeinden sind, sondern jede Gemeinde kriegt alle Briefe und den Anhang dazu mit den restlichen 21 Kapiteln der Offenbarung. Das heißt, alle sollen alles lesen, weil das, was eine einzelne Gemeinde betrifft, die andere auch betrifft. Da ist dann keiner ausgenommen. Es gibt dann immer Diskussionen innerhalb der Theologen und der Auslegungsgeschichte, was das zu bedeuten hat, dem Engel der Gemeinde schreiben. Wer ist der Engel? Hat jede Gemeinde da so ein lügenhaftes Wesen im Himmel sitzen? Und der kommt dann irgendwann mal hier runter und gibt neue Erkenntnisse über das, was zu tun ist. Die Übersetzung des Begriffes, griechisch steht da Angelos, das übersetzt einer von Griechisch ins Deutsch, Engel, Angelos. Die wörtliche Übersetzung heißt Bote, Abgesandter. Würde man das so übersetzen, dem Boten der Gemeinde in Ephesus, Pergamon, Smyrna oder wo immer das ist, schreibe, dann würde es uns vielleicht mehr Sinn machen, denn zur Abfassungszeit sitzt der Johannes als Gefangener um des Namens Jesu willen auf der Insel Patmos. Der kann nicht weg, aber der hat jetzt alles aufgeschrieben und es muss weg. Also gibt das dem Boten von dort und dort und schickt ihn dahin, dass der das dann dahin bringt. Also ist der Bote sozusagen ein Abgesandter, ein Botschafter, der die Botschaft weiterbringt. Hier haben wir mal eine Karte eingeblendet, dass wir einfach mal so geografisch sehen, wo sind denn diese Gemeinden angesiedelt. Die liegen alle da so im westlichen Teil der heutigen Türkei. Und die Frage ist, warum wählt Jesus ausgerechnet diese 7 Gemeinden und hat nicht jetzt Korinth genommen oder Thessalonich oder Philippi zum Beispiel? Nein, diese 7 Gemeinden. Zunächst muss man sagen, es sind wirkliche Gemeinden, die waren da existenziell und die teilen miteinander die gleichen Stärken, Schwächen, auch Herausforderungen, die wir heute haben. Die Gemeinden lagen nahe beieinander, waren also leicht erreichbar und vor allen Dingen eben auch von der Insel Patmos, die ja da vorgelagert ist in der Ägäis. So heißt, glaube ich, das Meer dort, ne? Wenn ich richtig bin. Ne? Ich denke, das ist die Ägäis. Und von da aus kann dann der Bote die Briefe rüberbringen aufs Festland und an die Gemeinden verteilen. Historisch dienten diese Gemeinden einerseits als Beispiel für die Stärke, aber auch für die Probleme und die Schwierigkeiten, die Jesus ansprechen will. Jede Gemeinde hat spezifisch auf sich bezogen gewisse Besonderheiten, aber irgendwo treffen die auch bei den anderen mit zu. Und er wollte auch die Gemeinden warnen oder korrigieren und ihnen die Ermutigung geben, dass sie im Glauben festbleiben. Geistlich, muss man sagen, teilen die Gemeinden zu allen Zeiten eigentlich die gleichen Stärken, Schwächen, haben mit denselben Umständen und Herausforderungen zu kämpfen, wie diese ersten Gemeinden damals. Und wenn wir uns das ein bisschen vor Augen führen, werden wir merken, im Jahr 2024 sind die Probleme, die die damals hatten, eigentlich noch die gleichen. Und deshalb erleben Gemeinden heute dieselben Krisen, werden durch Menschen oder Umstände herausgefordert Und damals war es die lebensbedrohliche Christenverfolgung, die am Ende des ersten Jahrhunderts einsetzte und dann aber auch so glaubensgefährdende Einmischung. Es gab immer so Sonderlehren, auch wie heute, wo dann Leute schnell drauf abgefahren sind und auf einmal war in der Gemeinde ein Durcheinander, ja, was gilt denn jetzt das, was die sagen oder das, was der sagt? Die in Gießen machen so, wir in Grünberg glauben das und die gehen auf die Feste und wir feiern jenes Fest. Wo darf man hin, wo darf man nicht hin, was kann man machen, was kann man nicht machen? Also das ist so. Es gab so eine gewisse zunehmende Toleranzfreiheit oder auch eine Gleichgültigkeit, bei manchen auch eine Kompromissbereitschaft. Man muss ja ein bisschen da und ein bisschen hier. All diese Dinge waren da. So sind die Gemeinden. Das Bild können wir jetzt mal wegmachen, denke ich, ist okay. Sorry, Daniel, danke schön. Soweit mal ein paar Gedanken dazu. Was ist denn die Botschaft, die Jesus durch diese Briefe an die Gemeinden damals und auch an uns heute weitergeben will? Jeder Brief beginnt mit der Ansage Jesu, ich kenne das und das oder ich weiß, wo du wohnst oder ich kenne, womit du dich auseinanderzusetzen hast. Und damit sagt Jesus, dass er den bekannt gibt, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was du durchmachst. Und ich bin im Bilde. Und das will ich dir sagen. Die Briefe sind ja sowas wie Hirtenbriefe vom guten Hirten. Sie sind seelsorgerlich gemeint. Möchte den Leuten und der Gemeinde helfen, innerlich zurechtzukommen, um äußerlich fit zu sein. Wir können nicht erst äußerlich fit werden, wenn es innen nicht stimmt. Innerlich müssen wir richtig drauf sein, damit wir äußerlich gut bestehen können. Und dann dachte ich jetzt mal in diesem Brief, als ich ihn euch vorgelesen habe, vielleicht müsste man so ein paar Begriffe mal erklären. Da stehen ja nun Ausdrücke drin, die für uns heute ein bisschen lateinisch, griechisch oder spanisch fremd klingen, auf jeden Fall. Wie die Bildsprache. In der Offenbarung wird vieles in Bildern ausgedrückt. Ich habe von Theo Lehmann, der einst in Karl-Marx-Stadt Pfarrer war, das heißt heute Chemnitz, der wusste zur DDR-Zeit, wovon er sprach und sagte, wenn man etwas schreibt und öffentlich an Leute weitergibt, die eigentlich unter Beobachtung Staatssicherheitsdienst stehen und verfolgt werden, da muss man es so schreiben, dass wenn die das lesen, dass sie nichts Angriffiges befürchten und die, die es empfangen, müssen wissen, was gemeint ist. Das heißt also, man schreibt so ein bisschen in bildhafter Sprache, dass die anderen denken, oh, wovon träumen die denn eigentlich? Und die, die es kriegen, die sagen, aha, jetzt klickt's, jetzt wissen wir Bescheid. Also, da sind so ein paar Begriffe, ich versuche die mal rauszuheben. Da steht zum Beispiel was von dem scharfen, zweischneidigen Schwert. Was ist das? Es ist einerseits, es kommt öfter vor in der Offenbarung, ist ein Sinnbild der zweifachen Fähigkeit des Wortes Gottes. Das trennt auf der einen Seite die an Jesus Gläubigen von denen, die nicht an Jesus glauben, und es verurteilt oder verdammt aber auch dann die Welt, sage ich jetzt mal so, für ihre Sünden. Das Schwert ist eine Kampfwaffe, sowohl zur Rettung, es befreit die einen, als auch zur Hinrichtung und zum Tod für die anderen. Dann kommt das nächste, war zu schnell gedrückt, der Thron des Satans. oder dort, wo der Satan wohnt. Überlegt euch mal, wenn ich heute schreiben würde, ihr wohnt in Grünberg, der Ort, wo der Satan wohnt. Oder wir bezeichnen irgendeine Stadt, Frankfurt, Berlin, München, Köln, Hamburg, ist wurscht. Ort, wo der Satan wohnt. Die Leute würden uns ja gerade lynchen, wenn wir sowas sagen. Aber was meint das? Der Ort, wo der Satan wohnt. Satan heißt übersetzt Verleumder, Widersacher, Gegner, Ankläger. Und der Ausdruck Thron des Satans bezieht sich möglicherweise auf den großen Zeus-Altar, der in Pergamon stand. Es gibt in Berlin ein Pergamon-Museum. Wer war schon mal dort? Ja, gebildete Leute, toll. Ich war noch nicht dort, aber ich habe Fotos davon gesehen. Da ist dieser, mal gucken, ob das Bild da ist. Genau. Da ist dieses Bild von dem Zeus-Altar. Ein riesiges Gebäude. Das war da in Pergamon. Und dann ist Pergamon dafür bekannt, dass da der Asklepios als Gott verehrt wurde. Asklepios ist der Gott der Heilkunde. Der hatte einen Tempel da, das ist jetzt ein schlechtes Bild, weil es so klein ist. Da gingen Tausende von Leuten hin, die dort wallfahren. Ja, ich habe tieferen Blick als ihr. Ja, genau. Dieser Tempel des Asklepios, Gott der Heilkunde, der wurde dort verehrt. Und dieses Symbol, das war ein interessantes Ding, ist nämlich die Schlange dargestellt, die sich so um einen Stab windet, der Asklepios-Stab. Als ich bei der Bundeswehr war, war ich im medizinischen Korps, im OP-Bereich eingesetzt. Und als wir dann als Soldaten diesen Badge kriegten mit dem Asklepios-Stab drauf, da sind wir aber dann schon rumgelaufen, ein bisschen, da war die Brust dann größer. Das war eine wirklich mal eine Ehrenauszeichnung. Ihr werdet dieses Zeichen sehen, das ist auf bei Arztpraxen und bei Apotheken und überall, was ein bisschen was mit Medizin zu tun hat, ist das Zeichen drauf. Der Stab mit der Schlange, die sich darum windet. Und der Herr Jesus bezeichnet diesen Ort als einen Platz, wo der Satan wohnt. Ob das Bezug nimmt auf diese Tempelanlagen und diese Dinge, die da so waren, oder? Ich weiß es nicht. Nur Pergamon war aufgrund dieser Gegebenheiten eine Art Wallfahrtsort. Da sind die Leute hingepilgert, ein Ausleger der neuen Zeit sagt, das Pergamon war das Lourdes der Antike. Da waren ständig Leute und erwarteten, dass sie gesund werden oder dass sie von diesen Göttern eine gewisse Botschaft bekamen. Dann hören wir von der Lehre des Biliam und von der Lehre der Nikolaiten. Was war das? Der Biliam, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal über den gepredigt habe in der Adventszeit. Der Biliam ist ein zwielichtiger Prophet. Der hat dem Balak einen teuflischen Rat gegeben, dass er ein bisschen ein Fest feiern sollte und dazu die Israeliten einladen. Und dann, die sind jetzt lange Zeit durch die Wüste gewandert, die Männer haben Sehnsucht nach Frauen, tun ein bisschen denen die Frauen, dass die Männer animieren und dann können die schöne Festmale haben. Und so hat der Biliam dem Balak angeraten, dass sich Israeliten mit diesen heidnischen Frauen vermischt haben und auf diese Art und Weise Götterverehrung und Aberglaube in das Volk Gottes gebracht haben. Die Nikolaiten, denen ging es mehr darum, so ein bisschen eine liberale religiöse Einstellung zu haben. Sie lehnten ab den strikten biblischen Glauben nach den alttestamentlichen Geboten und den Vorschriften des Neuen Testamentes zu halten. Man darf das nicht mehr so eng sehen, würde man heute sagen. Und man kann ja auch etwas freizügiger sein. Und wenn das zu sehr reglementiert ist, dann schränkt das ja die sogenannte Freiheit eines Christenmenschen ein. Das waren die Nikolaiten mit ihrer liberalen Einstellung zur nichtchristlichen Umwelt und ihren Bräuchen. Fand man, dass manche Gemeindeglieder eigentlich gut, man muss ja zu denen auch hingehen, wenn wir nicht mit denen feiern, dann kommen die auch nicht zu uns. Und ihr kennt so diese typischen Redewendungen, dafür waren die bekannt. Und dann wird da noch gesprochen von dem verborgenen Manna und dem weißen Stein und dem neuen Namen. Das verborgene Manna, ob sich das bezieht, die Juden meinten, dass nach der Wüstenwanderung Gott das Manna wieder zurückgezogen hat und im Himmel aufhebt und dann in der letzten Zeit, wenn es nötig ist, es wieder kommen lässt. Ich würde sagen, dass die neutestamentlichere Beziehung eher auf Jesus hindeutet, der das wahre Brot vom Himmel ist und eben auch eine Quelle geistlicher Nahrung und Stärkung für seine Leute, die besonders eben dann auch durch sein Wort übermittelt wird. Und dieses verborgene Manna ist im Prinzip ein Gegensatz zu diesen heidnischen Götzen, Opfer, Speisen oder Festen, wo man da ausgiebig geschlemmert hat. Der weiße Stein, der neue Name, Pechmann. Wenn Leute neu geboren werden durch den Geist Gottes, dann wird ihr Name in das Buch des Lebens eingetragen. Und dann haben sie einen neuen Namen. In der Apostelgeschichte sagt, dann nannte man sie Christen, weil sie diesem Christus angehörten und ihm nachfolgen. Der weiße Stein ist wie so ein Symbol, das man als eine Art Eintrittskarte oder Art Pokal bekommen hat. Der Stein an sich war nicht so sehr das Wichtige, sondern die Inschrift darauf. Das ist so, wie wenn man eine Medaille bekommt, auf der dann steht, Heinrich Weidmann ist der 5. Sieger in dem Fahrradrennen dort und dort gewesen. Da kann ich sagen, da ich war, ich darf dahin. Und nur wer diese Medaille oder diesen Stein oder diesen Ausweis hat mit seinem Namen drauf, der hat dann auch Zugang zu dem Fest und zu dem himmlischen Mahl, zu dem Jesus dann einlädt. Und so steht es dann am Ende der Offenbarung, die werden mit ihm das Mahl halten, die diesen Stein haben. Also gut. Was ist die Bedeutung für uns heute? Jetzt habe ich so ein paar Dinge erklärt und wir müssen darüber nachgehen. Pergamon an sich, die Stadt, war ja eine Hauptstadt des Pergamenischen Reiches, ein Kulturzentrum. Dort wurde Pergament produziert, das war ein Zentrum der Pergamentproduktion. Eine Legende sagt, dass es dort auch erfunden worden wäre und deshalb ist das Pergament nach Pergamon benannt. Das lässt sich jetzt so nicht im Einzelnen widerlegen, aber ein Reisender der damaligen Zeit beschrieb die Stadt so. Ich zeige mal noch ein Bild, hoffe, dass es jetzt kommt. Genau. Das ist Pergamon, liegt da oben auf einem Berg und hatte nicht nur den Zeus und den Asklepios-Tempel, sondern viele andere Tempelanlagen. Übrigens, die in der Mitte da, die Tribüne, das ist das Amphitheater für diesen Asklepios. Da hockten die Leute und warteten drauf, dass sie gesund werden und geheilt werden. Also, der Reisende beschreibt die Stadt so. Vor allen anderen Städten Kleinasiens vermittelt Pergamon den Eindruck einer königlichen und mächtigen Stadt. Die felsige Anhöhe, auf der die Stadt errichtet wurde, beherrscht die breite Ebene des Kaikosflusses. Wer von Smyrna her auf die Stadt zukam, auf den konnte die Festung wie der Thron der Götter erscheinen. So, das Bild habe ich nicht gemacht, das ist von der Uni Heidelberg. Die haben das so ein bisschen rekonstruiert aufgrund der Ausgrabungen und all das, was sie haben. Pergamon, geprägt vom römischen Imperialismus, vom hellenistischen Intellektualismus, da waren die schlauen Köpfe, und vor allen Dingen vom religiösen Synkretismus, das heißt von so einer Religionsvermischung. Dort zu leben war nicht einfach für Christen. Einerseits, weil die Feindschaft gegen das Evangelium groß war und Christen verfolgt wurden, Leute, die sich zu Jesus bekannten, die hatten es schwer. Und auf der anderen Seite musste man Aggressionen gegen sich verarbeiten. Den Glauben an Jesus zu bekennen, das beschränkte sich nicht nur auf den Gottesdienst am Sonntag oder daheim stille Zeit zu halten. Es war eine Herausforderung im täglichen Leben, wo man sich entscheiden musste, bist du für den Kaiserkult, der da von Augustus eingerichtet wurde, als erster Kaiserkult in der Provinz Asien, oder hältst du dich an Jesus? Dann musstest du mit Repressalien und mit Verfolgung, teilweise dann auch mit Gefängnis und Tod rechnen. Antipas ist dort getötet worden, da musste mit zugucken, wenn einer aus unserer Gemeinde plötzlich weg ist und die sagen, die haben den da aufgehängt. Und dann weißt du, der Nächste könntest du sein. Das war die Situation, in der die Leute damals lebten. Und dazu kommen dann die Menschen, die sagen, ja, man darf das nicht so eng sehen und hier die Nikolaiten und die Biliamsleute, geh doch hin zu denen. Wie will denn das Evangelium zu den Menschen kommen, wenn wir nicht bei denen mitmachen, wenn wir nicht dabei sein? Tu doch ein bisschen nicht so hoch auf dem Stuhl sitzen, ein bisschen runterkommen, dass wir Begegnungsflächen und Ebenen mit diesen Menschen haben. Tja, und was passiert, wenn man solche Kompromisse eingeht? Nicht der, der auf dem Stuhl steht, zieht einen von unten hoch, dass er zu sich kommt, sondern es passiert das Umgekehrte. Unser Standard, unsere Prämissen werden niedriger. Unsere Richtlinien werden verwässert und erodiert. Und am Ende fragt man sich, worauf steht denn der Glaube? Und man wundert sich, warum hilft denn Jesus nicht mehr, wenn alles gleich ist? Und man erwartet, der Asklepios kann einem helfen, der Zeus kann einem helfen, der Herakles kann einem helfen, der Bürgermeister kann einem vielleicht auch helfen oder der Präsident oder irgendeiner. Die beraten schon was, die werden schon was machen. Wir leben in wirren Zeiten, auch wir heute. Ich habe versucht, mal ein bisschen mir das klar zu machen und Leute, die vielleicht die Nachrichten anschauen und die Zeitung lesen, nicht nur von hinten, sondern auch von vorne, die werden kapieren, warum es heißt, in wirren Zeiten. Ich habe mir mal so ein paar Punkte aufgeschrieben und ich lese die besser vor, anstatt dass ich darüber philosophiere. Wir leben in einer Zeit und Welt, in der Religionen, Konfessionen, philosophische Lehren und Weltanschauungen meist ohne innere Einheit miteinander vermischt werden und ein sogenanntes Neuheidentum sich quer durch alle Völker und Gesellschaftlichen zieht. Wir leben in einer Welt, in der Gewalttat kein Einzelfall ist, sondern schon fast normal. Wir leben in einer Welt, in der die gesellschaftliche Bedrohung durch Einzelne oder Gruppierungen von Minderheiten immer mehr zunimmt. Wir leben in einer Welt, in der die Schranken der Moral immer niedriger und im Bereich der Sexualität alle Tabus aufgehoben und die sexuelle Freizügigkeit und geschlechtliche Vielfalt hochgepriesen werden. Wir leben in einer Welt, in der das Leben der ungeborenen Kinder wenig Schutz bekommt. In einer Welt, in der in den militärischen Konfliktgebieten tausende Menschen auf beiden Seiten der Fronten, und das spielt jetzt keine Rolle, ob das in Ukraine und Russland, in Syrien oder in Israel und Gaza ist, egal wo. Tausende Menschen auf beiden Seiten der Fronten ihr Leben verlieren, weil machtgierige Herrscher ihr Ego durchsetzen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen, die sich am Maßstab des Wortes Gottes orientieren und sich dazu bekennen, verstärkt angefeindet und ausgegrenzt werden. In religiös regierten Staaten werden Christen verfolgt, gefangen genommen und teilweise hingerichtet. Das christliche Hilfswerk Open Doors gibt an, dass weltweit mehr als 360 Millionen Christen, in etwa 60 Ländern wegen ihres Glaubens von Misshandlungen, Folter, Vergewaltigung, Gefängnis oder Tod bedroht sind, beziehungsweise wegen ihres Glaubens benachteiligt und diskriminiert werden. Soll ich weiterlesen? Wir leben in einer Zeit und Welt in wirren Zeiten. Und da hinein redet dieses Entscheiden. Wir können Satan nicht sehen. Er agiert mit geschickten Strategien. Seine Machenschaften tragen aber überall die gleichen Spuren menschlichen Leides, brutaler Gewalt und moralischer Perversion. Und das ist weltweit zu sehen. Viele Menschen, Kirchen und auch einzelne Christen gehen gewisse Kompromisse ein, um den Repressionen zu entgehen oder um nicht eindeutig Farbe bekennen zu müssen, damit sie nicht in diese Zwickmühlen des Lebens kommen. Die Lehre der Nikolaiten, die kam ja nicht von außen, sondern von innen. Die Lehre des Biljams, die wurde nicht von außen an die Gemeinde getragen, sondern aus innen heraus geboren. Das heißt, der Satan weiß genau, wenn er nicht von vorne kommen kann, dann kann er von außen kommen. Ich erkenne, unser Christsein und der Glaube an Jesus, das ist kein Zuckerschlecken. Christen und die Gemeinde Jesu werden bedroht von außen und von innen. Teilweise offen und aggressiv, teilweise subtil und verlockend. Nicht nur in Pergamon, sondern auch heute hier bei uns. Und da schickt uns Jesus diesen Brief, damit wir das erkennen. Er ermutigt uns, wachsam zu sein und zu widerstehen. Er lädt dich und mich ein, dass wir uns an ihn halten, an seinem Wort uns orientieren. Er hat uns den neuen Namen gegeben. Nach ihm benennen wir uns als Christen. Und er möchte dich und mich bei seiner Siegesparty und bei der Jubelfeier, die auf der letzten Seite der Bibel steht, dabei haben. Und deshalb, wer sich an Jesus hält, der hält sich an den Sieger. Und der darf wissen, sein Wort hat Kraft. Himmel und Erde werden vergehen. Seine Worte werden nicht vergehen, sondern sich erfüllen. Er kennt unsere Situationen, weiß, wo du und ich, wo wir uns befinden, womit wir uns auseinanderzusetzen haben und wogegen wir kämpfen. Wende dich an ihn. Er fordert uns auf und lädt uns ein, sei mutig, halte durch. Wer überwindet, das heißt, wer bis zum Ende durchhält, der ist dabei, nicht die, die vorher aufgeben. Am Ende werden nur die gezählt, die die Ziellinie überschreiten. Die sagen können, wie einst ein Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Jetzt darf ich mich freuen auf die Siegerehrung, auf die Medaille, auf diesen weißen Stein, wo mein Name draufsteht, die Eintrittskarte. Du bist mit dabei bei der Siegesfeier Jesu. Und das wünsche ich dir und mir und uns allen miteinander. Gott verheißt einen großen Lohn und da sollen wir dabei sein. Amen.